Ich freue mich sehr, unsere Predigtserie, die wir vor 4 Wochen gestartet haben, heute zu Ende zu bringen. Wir haben diese Predigtserie Stärker durch Krisen gestartet und ich möchte gerne einen kurzen Überblick geben über das, was wir bisher getan haben. Am ersten Sonntag ging es um die Krisen von Daniel und Gottes Rettung. In der zweiten 100% durch Krisen ging es um Isaak und die Hungersnot. Und wir haben viel darüber gehört, wie Gott angegriffen hat. Letzten Sonntag Reise durch die Apostelgeschichte 5, Reden, Handeln und Wandeln. Und ich möchte an einen Satz knüpfen, den ich letzten Sonntag gesagt habe. Ich habe gesagt, unser Reden und Handeln entscheiden darüber, wie tief oder wie tiefgreifend eine Krise uns erwischt. Unser Reden und Handeln entscheiden darüber, wie gravierend unsere Krise werden kann oder wie leicht sie werden kann. Und aus dieser Perspektive möchte ich gerne heute weitermachen. Und ich dachte, gut, wie kann man das eigentlich abschließen? Was ist besser als Entscheidungen treffen? Und ich habe einfach diesen Titel gegeben, die Entscheidung, ich mache weiter. Und ich denke, wir stehen alle immer wieder vor Entscheidungskreuzungen. Wir stehen immer wieder in einer Situation, wo wir vielleicht nicht weiter wissen. Wir haben vielleicht 2, 3, 4, 5 Optionen und wir gucken die ganze Zeit, hey, wie kann ich das am besten machen? Soll ich mich für A, B oder C entscheiden? Welcher Weg wäre eigentlich der schönste und der beste? Und das sind ganz, ganz wichtige Zeiten, die unser Leben prägen. Nun, man sagt, dass ein Stillstand ist ein Rückstand. Stimmt das so? Sehr gut. Und wichtig ist, wir bleiben in Bewegung, egal in welcher Kreuzung wir stehen. Und ich habe ein Zitat von Bruder Einstein. Ihr wisst, ich bin sehr begeisterter Ulmer inzwischen und liebe Einstein total. Das Leben ist wie ein Fahrrad, sagte er. Man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Solange wir in Bewegung bleiben, sind wir dynamisch. Unser Herz pumpt hoffentlich. Das Herz muss ja immer pumpen, sonst sind wir tot. Atmen muss man immer auch, das muss ich immer mir hören, bitte nicht vergessen zu atmen. Wenn ich da irgendwo im Reha-Sport bin oder so, das sind heftige Übungen, die man machen muss. Und dann, man hält immer den Atem und versucht, und die Therapeutin, vergiss nicht zu atmen, Herr Katsura, atme weiter. Und ich, ah ja, das stimmt, das wäre auch wichtig, Entscheidungen zu treffen, zu atmen. Ich entscheide mich fürs Atmen, nein, ich mache es sowieso. Und wir müssen, manche Sachen müssen wir tun. Solange wir in Bewegung sind, atmen wir, unser Herz pumpt, unsere Muskeln sind in Bewegung, Sauerstoff ist da, wunderschön. Also es sei denn, du hockst in eine Garage und dann Diesel läuft. Mach das nicht, okay? Sonst ist die Tante Greta sauer auf dich. Das ist nicht gut. Das ist keine gute Entscheidung. So. Und deswegen wollen wir auch in Bewegung bleiben. In Bewegung bleiben auch durch manche Entscheidungen. Allerdings, die Entscheidungen, die wir treffen, sie haben ein Plus und Minus. Unsere Entscheidungen haben in der Tat Plus und Minus. Wir müssen wissen, unser Leben besteht in etwa aus Entscheidungen. Wieso sage ich das? Weil meine Entscheidung, wie ich mich entschieden habe, prägt meine Zukunft. Ich musste eine Person mal das dringend ans Herzen legen, denn eine geliebte Person gestorben ist. Und die Person war total traurig. Ich habe jemanden Geliebten verloren und brach zusammen und das Ganze. Und habe gesagt, okay, pass auf, die Trauer hat Zeit. Und man darf auch Zeit zum Trauer nehmen. Alles in Ordnung. Aber es ist deine Entscheidung. Du kannst in dieser Trauer auch sterben oder in dieser Trauer aufstehen und sagen, okay, ich habe zwar Trauergefühle im Herzen, aber ich gehe wieder zur Arbeit. Ich sacke jetzt ja nicht auf den Boden. Das ist eine Entscheidung, mitten in der Krise mal aufzustehen und weiterzumachen. Es ist eine Entscheidung, mir fehlt gerade kein anderes Wort, mich vergammeln zu lassen in einer Krise. Man kann das auch machen. Nun, der David sagt uns, selbst laufe ich im Tal des Totenschattens, laufe ich. Ah, das ist aktiv, das ist richtig Bewegung. Sollte ich laufen im Tal des Totenschattens, oh, Halleluja, er läuft in diesem Tal. Er zeltet nicht in diesem Tal. Er macht kein Camping und keine Grillparty und er freut sich nicht über diesen Schatten und hockt sich unter einem Baum und wartet, bis die Sonne scheint. Nein, er läuft. Wandle ich in diesem Tal, da ist eine Bewegung, da ist eine Entscheidung. Der Tod schmeißt seinen Schatten über mein Leben. Ich bin beängstigt, ich habe Probleme, aber der David entscheidet sich, ich laufe weiter. Entscheidungen, die wir treffen, können positiv und negativ sein, so Plus und Minus. Du kannst dich für ein Tal des Totenschattens, auch wenn du reinläufst, kannst dich auch fürs Zelten entscheiden. Ich hasse Zelten, ich sag dir. Es ist nicht meine Stärke. Zelten ist für mich mehr eine Strafe als Begeisterung. Ich habe es einmal gewagt in Genf und dann kam ein Sturm und mein Zelt war kaputt. Und ich musste den packen und den Mülltonne so wie der ist schmeißen und dann im Auto schlafen. Super, Übernachtung. Ich meine, wer freiwillig wie Vater Abraham leben möchte, bitteschön, ich nicht. Vater Abraham war gut, hat gezeltet, hat voll alles gut. Wer das mal Spaß macht, bitteschön. Ist mir eine Strafe mehr als Begeisterung, ist eine Entscheidung. Ich zelte nicht, Punkt. So viel du da Spaß am Zelten haben kannst, Gott segne dich dabei, ich habe einfach Ärger dabei. Und das nervt mich, das ist eine Entscheidung, ich zelte nicht mehr. Meine Entscheidung ist nicht in diese Ärgersituation freiwillig mich hineinzubegeben. Auch nicht auf Schnee, auch nicht auf Eis, auch nicht im Sommer. Punkt, Timmy zeltet nicht, fertig, aus. Eine konstruktive Entscheidung für mein Leben. Nein, wir zelten. Ist doch schön, oder? Und in so einer Krise, wo wir stehen, in so einer schwierigen Situation, wo wir Entscheidungen treffen wollen, gibt es drei Zonen, die ich dir gerne ans Herz legen möchte. Und ich sage dir, diese drei Punkte, die gerade auf dem Bildschirm kommen werden, die habe ich nicht geschrieben, weil ich sie irgendwo in einem Buch von Joyce Meyer gelesen habe oder wer auch immer, John Bevere oder sowas. Die habe ich geschrieben, weil ich sie selber durchgemacht habe. Ich habe sie geschrieben, weil ich mich gezwungen habe, durch diese drei Punkte mich durchzuhalten. In bestimmte Phasen, die ich durchgemacht habe in meinem Leben. In einer Krise gibt es drei Sachen, wo wir aufpassen. Ich komme gleich zu meiner Predigt, ich gebe nur die Einleitung. Treffe ich keine gravierenden Entscheidungen. Was bedeutet das? Wenn es kriselt, wenn du nicht weiter weißt, um Gottes Willen, triff keine richtungweisende Entscheidung. Sag nicht, ich gehe von A nach B, ich verlasse meine Arbeitsstelle, ich verlasse, keine Ahnung, diese Gemeinde, ich verlasse verkaufe mein Geschäft, erstmal komm zur Ruhe. Es gibt kleine Entscheidungen, die wir sowieso treffen müssen, aber keine gravierenden Entscheidungen, die dein Leben prägen können. Keine großen Entscheidungen. Wenn du mitten in der Krise bist und du solche Entscheidungen triffst, triffst du in der Regel eine falsche. Und ich sage dir, ich war auch kurz davor. Und Gott sei Dank, Gott hat in die, sag mal so, last minute, hat er eine Offenbarung gegeben. Und ich war davon geschont. Also mitten in der Krise, versuch erstmal die Ruhe zu bewahren, egal wie stürmisch diese Krise ist. Also keine gravierenden Entscheidungen treffen. Renne nicht vom Problem weg. Das Heftigste, was du machen kannst, wenn du eine Krise hast, ist zum Beispiel in der Arbeitsplatz, dass du Arbeitsplatz wechselst. Wer hat dir gesagt, dass die neue Kollegin nicht blöder als die du jetzt hast? Wenn ich mal fragen darf. Wer hat dir gesagt, dass der Chef, der ein nette Vorstellungsgespräch mit dir gemacht hat, nicht härter als der, den du gerade hast? Weißt du das? Ich weiß es. Nein. Wenn wir von Problemen wegrennen, ohne sie zu konfrontieren, versuchen zu lösen, werden wir sehr wahrscheinlich die gleichen Probleme an dem neuen Platz sehen, an dem neuen Ort. Deswegen renn nicht von den Problemen weg mit der Absicht, ach so, es ist hier schwierig, es ist hier doof geworden, ich brauche jetzt was Neues. In meinem Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde als Pastor, boah, die Menschen in der Connect Church, die fressen mich. Ich habe keinen Bock mehr, was auch immer kriselt, nur als Beispiel. Ich wechsle jetzt Gemeinde. Meint ihr, dass dort es besser wird? Meint ihr, in der neuen Gemeinde es keine schwierigen Menschen gibt? Hey, ich liebe die schwierigen Menschen, sie fördern mein Glauben und meine Nerven und mein Vergebungsvermögen. Das ist einfach so. Die Menschen, die mich lieben, fördern mein Feuer und schmeißen Gas auf mein Feuer. Die an meine Berufung glauben, die liebe ich umso mehr, aber ich hasse nicht die Leute, die anders sind als ich. Warum auch? Und wenn ich denke, okay, die Connect Church ist nur beispielsweise blöd und ich gehe lieber nach Toulouse, keine Ahnung wo. Hallo? Wenn ich wegrenne, dann nehme ich alte Lasten mit mir und diese alte Lasten, die ich mit mir schleppe, werde ich sie auspacken wieder in die neue Stelle, im neuen Ort, bei neuen Leuten. Ich bin noch belastet. Und diese Last, das sieht wie ein illegales Gepäck in meinem geistlichen Rucksack und da laufe ich mit. Und in diese neue Ort, in diese neue Situation, in diese neue Lebensphase, glaub mir. Spätestens nach einem Jahr kommt dieses Gepäck wieder raus, ob du es willst oder nicht. Und dann wiederholt sich die Geschichte. Okay? Also keine gravierenden Entscheidungen und nicht rennen und vor allem nimm keine Rache. Plan nicht, schadenfreudig zu sein. Tu mir einen Gefallen. Plan nicht, Rache zu nehmen von Menschen, die dich verletzt haben. A, das ist nicht geistlich korrekt. B, die Bibel lehrt uns, keine Rache zu nehmen, weil die Rache des Herrn ist und nicht unsere. C, die Bibel lehrt uns, wenn wir die anderen Böses wünschen, kommt das Böse auf uns zurück. Im Prinzip, was man pflanzt, das erntet man auch. Also bitte, wenn du in einer Krise bist, von Menschen verletzt bist, das Allerbeste, was du tun kannst, ist diese Menschen segnen. Für diese Menschen beten. Und glaub mir, es gibt nichts, was Menschen und Menschenleben verändert, als wenn wir sie vor Gottes Gnadenthron bringen. Und ich rede hier noch einmal aus tiefen Überzeugungen und Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Ich bin auch nicht von Problemen geschont und ich hatte auch manche Krisen gehabt und ich hatte auch mit manchen Persönlichkeiten immer wieder mal zu Diskussionen, Kämpfe, Spaltungen und. Ich bin Pastorskind in der Kirche aufgewachsen und das habe ich schon von Kindheit bis heute auch erlebt, in Vielfalt. Und ich sage dir eins, im Fitnessstudio, ich weiß es nicht, warum immer im Fitnessstudio, aber da, wo man auf der Bank liegt und die Gewichte nach oben drückt, so richtig Bankdrücken mit Hantel und so, oder auf dem Laufband, warum auch immer fallen mir immer diese Persönlichkeiten, oder damals, jetzt ist es nicht mehr relevant, aber fielen mir diese Persönlichkeiten, die ich am liebsten vielleicht erschießen wollte, wenn ich konnte, aber konnte ich nicht und wollte nicht und mache es auch nicht. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe gemerkt, Timmy, der Giftspritze wird gerade dir installiert. Habe ich angefangen auf dem Laufband, auf der Bank, pumpen und beten. Herr, ich segne dem und dem. Herr, ich will dem nicht hassen oder nicht. Papa, segne du diese Person, segne diese Person. Herr, mach ihr Leben reich, aber vergiss mich auch nicht dabei, aber segne sie. Segne diese Personen. Das habe ich so gemacht und ich sage dir, je mehr du das machst, desto mehr Gottes Segen steigt in dein Leben. Und Gott verändert diese Personen, die dir gegenüber, sage mal, negativ wären. Also negativ ja ist eine Definitionssache, okay? Immer Definitionssache. Ich gebe ein Beispiel. Wenn du deinen Nachbar sehr liebst und er sagt, in guten Beziehung, dann tut er Rasenmähen. Du hörst seine Maschine nicht. Sein Hund macht die ganze Zeit wow, wow. Du hörst seinen Hund nie im Leben. Und wenn, dann ist das so süß. Der Poco bellt wieder. Aber wenn du mit deinem Nachbar gestritten bist, jedes Mal, wenn du deinen Kopf hinlegen willst, macht er die Mähmaschine an oder tut er Rasenmähen. Jedes Mal, wenn du Gäste hast und ein bisschen Ruhe haben willst, lässt er seinen Hund auf und der bildet und füllt die ganze Nachbarschaft mit seinen Geräuschen. Versteht ihr, was negativ ist? Wir definieren, was negativ und was positiv ist. Wir bewerten negativ und positiv. Und ich denke, wenn wir von Gottes Geist erfüllt sind, sollen wir anderes bewerten. Unser Wertesystem muss durch Gottes Geist und Gottes Liebe geprägt werden. Und so steigen wir langsam im Gotteswort ein. Lass mich endlich mal predigen, das macht Spaß. Ich möchte heute diesen Mann ganz kurz zeigen. Wir haben gestern 501 Jahre Reformation. Das ist eine Gemälde, die im 1880 entstand. Der Maler weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Aber das ist ein Bild, er hat ein Bild gemalt von 1521, Martin Luther vor dem Reichstag zu Worms im 1521. Diese Gemälde muss Folgendes zeigen. im Schwarzen den stolzen Mönch Martin Luther, gegenüber sitzt der Kaiser, ein bisschen mit dem genickten Kopf. Das hat alles seinen Stil und seine Bedeutung in dieser Gemälde. Und die Aussage musste eigentlich sein, hey, pass auf, ich bin jetzt hier der gute Priester, ich kann nicht anderes und ich werde meine These nicht verleugnen und nicht widersprechen. In der Tat war das aber nicht so. Denn Martin Luther stand für Werte, stand für Reformation, stand dafür, dass wir verstehen, was die Bibel sagt, stand dafür, dass die Kirche die Menschen nicht mehr missbrauchen darf und Ablassbriefe schreibt und die Menschen quält mit Tun und Nichttun, um erlöst zu werden, stand dafür, dass wir keine Ablassbriefe verkaufen müssen, damit jemand in den Himmel kommt und gereinigt durch Fegefeuer, über den die Bibel kein Wort verloren hat. Das gibt's nicht. Stand dafür, dass die Menschen Gottes Liebe klar verstehen. Und dieser mächtigen Mann kommt in ein Bedrängnis. Er versteht die Bibel, er übersetzt die Bibel, er versteht Thema Gnade und Liebe. Er macht das auf Deutsch und er verbreitet seine Thesen. Und dieser mächtige Mann wird überrumpelt und geführt vor dem Kaiser mit der Bitte, widersprich bitte deine Thesen. Und es gibt Dokumente, die das auch belegen. Vor dem Kaiser flüsterte er vor lauter Angst, weil er ja nicht vorbereitet war, gleich vor dem Kaiser gebracht. Folgendes kam von ihm. Der hat Folgendes gesagt. Da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist. Sagen wir alle mal, gefangen ist. 2, 3. Sehr gut. Merkt ihr, sein Herz, sein Gewissen ist in Gottes Wort gefangen ist. Kann ich und will ich nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott, helfe mir. Amen. Das waren die Worte, die damals Martin Luther vor dem Kaiser gleich bei seiner quasi Anhörung gesagt hat. Mein Gewissen ist in Gottes Wort gefangen. Gottes Wort hat mich ergriffen irgendwo und deswegen mein Herz weiß das, und ich werde nicht widersprechen, ich werde nicht widerrufen, ich werde nichts machen, ich will es einfach so beibehalten. Gott, hilf mir. Dann ist Martin Luther spurlos verschwunden, aber er ließ ein Protokoll, eine Schrift nach Wittenberg kommen zum Reichstag dort. Und darin gab es eine kleine Veränderung zu dieser Aussage, die er hier vor dem Kaiser gemacht hat. Und da in diesem Schrift kam dieser ganz, 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 ganz berühmte Satz, den wir alle gerne wiederholen von Martin Luther, der allerbekannteste Satz wahrscheinlich von ihm, wo es heißt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott, helfe mir. Amen. Heftig. So ein mächtiger Mann der Reformation, gestern war Reformationstag, war nicht Halloween-Tag. War Reformationstag, war Gottes Liebe wird sichtbar wieder, und zwar auf Deutsch, hübsch. Ich liebe Deutschland, aber keiner weiß wieso, aber ich weiß wieso. Deutschland ist ein heiliges Land. Deutschland hat die Bibel verständlich gemacht für die ganze Erde. Deutschland hat die ersten Missionare rausgeschickt. Deutschland hat die Bibel in die ganze Welt verteilt. Als Gott die Menschen wieder zu sich rufen wollte, suchte er keine Jude mehr, weil sie kreuzigen ihm dann unten. Er suchte einen Deutscher. Und durch diesen Deutschen revolutionierte Gott unseren Glauben aufs ganz, ganz, ganz Neue. Gott sei Dank für Deutschland. Ich dachte, ihr klatscht jetzt alle und sagt, Timmy, Bundestag, Timmy, unser Präsident. Oder nee, nix. Schade. Okay, dann bleibe ich außerhalb von Politik und Wahl. Ich trete nicht. Kein Wähler, null Wähler, alles klar. Bleibe mal aus der Politik. Nee, das ist so. Und jetzt kannst du dir denken, wieso der Teufel Deutschland hasst. Jetzt kannst du dir überlegen, warum unser Land hier in Deutschland so in Krisenmodus ist. Weil Deutschland auf dem Weg ist, zurück in ihre originale und ursprüngliche Berufung als ein Bibelland. Aber irgendjemand hat was dagegen. Ich liebe Deutschland. Als Israeli liebe ich Deutschland vom Herzen. Halleluja. Und wenn dir jemand sagt, dass Gott mit Deutschland am Ende ist, sagt ihm, mein Schatz, das ist eine Lüge, die ich nicht glaube. Gott ist gerade am Anfang mit Deutschland. Und diese Kraft Gottes, die aus Deutschland ausging, wird zurückkommen, weil Deutschland ein Land, den Gott auch liebt. Trotz die Geschichte, trotz Erste und Zweite Weltkrieg, trotz die ganze, Geschichte, die hier passiert war, Gott liebt Deutschland immer noch. Und wenn der Teufel es geschafft hat, in die Geschichte Deutschlands ein paar schwarze Zeilen zu schreiben, ich will den Holocaust nicht auf ein paar schwarze Zeilen minimieren, aber ich will das auch jetzt nicht hier in einen riesen Raum geben, ihr versteht schon, nur dass ihr versteht, trotzdem liebt Gott Deutschland. Und für alle Senioren unter uns, alle, die etwas älter sind, vielleicht war dein Vater, dein Opa in diesen Krieg verwickelt. Und ich begegne immer wieder Leute, die sagen, hey, ich kann mir und meinem Opa nicht vergeben. Und mein Vater war dabei und mein Opa und sein Vater waren dabei und haben das und das. Und ich bin heute da und ich fühle mich so schuldig. Und ich sage, hey, hallo, bist du ein Kind Gottes? Glaubst du an Jesus Christus? Ja. Sagen sie mir. Ich habe gesagt, super, dann ist dir auch dieser Schuld vergeben. Weil wenn der Geist, wenn Gott uns frei macht, sind wir wahrhaftig Happy New Year. Und dann aber auch die Schuld vom Zweiten Weltkrieg, die ist auch vergeben. Jetzt könnt ihr klatschen. Komm, ermutigt mich ein bisschen. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. Ganz, ganz lieb von euch. So steht Martin Luther da und sagt, hey, ich kann nicht anderes, Gott hilf mir. Er bekennt, ich kann nicht anderes, aber diese Hilfe soll von Gott kommen. Und dann vielmehr nur folgende Frage. Welche innere tiefe Überzeugung braucht man für solch einen Widerstand? Ich gegen alle und alles. Heftig. Vielleicht die jungen Leute würden sagen, Luther hat irgendwas in der Hose gehabt. Der war so stark, dass er sowas gemacht hat, machen konnte. Ganz ehrlich, was für eine Persönlichkeit muss man das sein, um vor dem Kaiser Nein zu sagen? Du weißt, Nein bedeutet Schwert auf deinen Hals. Später wurde Martin Luther gesucht und es gab die Erlaubnis, ihn zu töten, ohne dafür bestraft zu sein. Hauptsache eliminiert dem. Und wer das macht, ist gut. Ohne Strafe kommst du davon. Also so gravierend war er gehasst. Und da frage ich mich, hey, was für eine Kraft, was für eine Stärke, was für eine tiefe Überzeugung muss man haben, um sowas zu tun? Und dann könnte ich nur eine Antwort finden, weil er gesagt hat, es ist Gottes Wort ist in mir verankert, in mir gefesselt. Und das ist Thema Identität. Dann habe ich mir geschrieben, unsere Identität bestimmt unser Tun. Ich kann nur das tun, was ich tun kann, wenn ich weiß, wer ich bin. Bei beiden Aussagen von Martin Luther stand Gott helfe mir. Mitten in einer Krise, Gott als Helfer zu bekennen, hey Freunde, es gibt nichts Besseres. Mitten in so einer Situation, wo man sagt, okay, Herr, ich stehe dagegen, ich mache weiter. Ich lasse mich nicht einschüchtern, ich lasse mich nicht manipulieren, ich lasse mich nicht beeindrucken von nichts und von niemanden. Ich mache einfach weiter, Gott, weil du bei mir bist. Das war diese Entscheidung. Ich weiß, Gott hat mich berufen, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, ich mache weiter, koste das mir, was es mir kosten will, das ist mir egal. Und ich sage Nein zu dieser Einschüchterung, Manipulation und Kontrolle. Und ich werde nicht widersprechen, sagte Martin Luther, Gott helfe mir. Die Identität, er wusste ganz genau, wer ihn berufen hat und wer was ihm gegeben hat. Schauen wir mal kurz Jesus an. Jesus wurde dreimal in die Öffentlichkeit bestätigt. Das ist zum Thema Identität. Wer bist du? Jesus wurde von Petrus in Caesarea Philippi bestätigt, als die Frage kam, was sagen die Menschen, wer bin ich? Und dann, was sagt ihr, wer bin ich? Und dann kommt Petrus mit dem breiten Brust, du bist der Messias, der Sohn Gottes und so weiter und erklärt ihm als der Sohn, als der erwartete Messias. Und Jesus widerspricht das nicht. Und er sagt ihm, hey, Blut und Fleisch haben das dir nicht offenbart, sondern der Geist Gottes. Mega Offenbarung. Beim zweiten Mal bei der Taufe am Jordan, das ist mein geliebter Sohn, der Heilige Geist. Das ist das schönste Bild von der Dreieinigkeit. Der Sohn steht im Wasser, der Vater redet vom Himmel und der Heilige Geist kommt in Taubengestalt auf ihn. Und der Papa bestätigt ihm mit, das ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Das ist meins. So eine Bestätigung zum Thema Identität. Und das dritte Mal würde er auf dem verklärt sozusagen am Berg Tabor, wo Moses und Elias ihm erschienen sind und die Jünger waren da, wo er in seiner Gebetsversammlung war und wo Gottes Stimme aus der Wolke auch spricht, hey, das ist mein geliebter Sohn, folgt ihm nach und hört auf ihm. Dreimal sehen wir diese Bestätigung von Jesus, du bist mein geliebter Sohn, die Identität, wer bist du und was bist du, entscheidet über dein Tun und Können. Glaub mir das, das entscheidet über deine Lebensgestaltung, das entscheidet über dem, wie du aussiehst, wie du dich verhältst in der Krise, vorausgesetzt, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich bin. So, hier möchte ich das einfach noch einmal highlighten. Seine Identität war ihm klar. Die Identität von Jesus war ihm völlig klar. Aber nicht nur das. Es ist nicht wichtig, dass wir in einer Krise wissen, wer wir sind. Wenn wir sagen, ich entscheide mich, weiterzumachen, dann muss das aus der Identität herauskommen. Aus meinem Geliebtsein. Johannes zum Beispiel definiert sich in seinem Evangelium und sagt, ja, der Jünger, dem Jesus geliebt hat. Er definierte seine Beziehung zu Jesus über die Liebe des Herrn zu ihm. Was für eine klare Identität. Die Menschen definierten Jesus als der Zimmermann. Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist das nicht der Sohn von Maria und Josef? Denn damals als Baby, wir den in dem Tempel verloren haben mit 12 und dann mussten seine Eltern von Nazareth nach Jerusalem zurück, ein paar Tage laufen, um ihn zu finden. Ist das nicht der Sohn der Maria? Ist das nicht der Sohn? Ist das nicht der Zimmermann, der bei uns Bitte und Tische und was weiß ich was montiert hat? Also seine Identität war ihm aber klar, du bist Sohn Gottes, du bist mein Geliebter. Aber nicht nur seine Identität war klar, aber auch sein Auftrag. Warum erzähle ich euch das? Das kommt gleich. Der Auftrag von Jesus war ihm auch klar. Also quasi, wer er ist und wozu er lebt. Mein Freund, wenn du weißt, wer du bist und wozu du lebst, sobald du diese zwei Fragen beantworten kannst, weißt du auch den Sinn deines Lebens? Weißt du auch, wozu es sich lohnt zu kämpfen oder auch nicht? Und diese Art von klarer Identifikation und klarer Berufung werden auch definieren dein Verhalten und dein Tun, deine Ziele, deine Entscheidungen. Wenn das dir klar ist, dann kommt die Krise und dann hast du einen Grund, dann weißt du, wieso soll ich überhaupt aufstehen und sagen, ich mache weiter. Weil deine Identität und dein Auftrag dir klar geworden sind. Und wenn das nicht klar geworden ist, drehst du dich im Leben nur im Kreis. Du hast ständig nur Krisen, du weißt nicht, wohin du willst, was du willst, wie du willst. Jeden Wind schmeißt dich aus dem Socken runter und du brauchst viel Kraft. Aber warum? Diese Antrieb, Identität und Auftrag fehlen. Und wenn sie fehlen, ist das sehr gefährlich. Das ist das, wovon ich lebe, wenn du mich fragst. Lass uns mal schauen, Auftrag von Jesus. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu erretten. Die Identität, er war mindestens dreimal vom Vater öffentlich bestätigt. Der Auftrag, ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Wunderschön. Und dann denke ich, wow. Diese klare Identität und Auftrag hat den ganzen Dienst von Jesus überwältigt. Also das hat ihm erlaubt, im Tempel Unruhe zu stiften. Das hat ihm vieles mehr erlaubt. Das hat ihm erlaubt, in einem Schiff zu schlafen, wo es stürmisch war, in aller Seelenfrieden schlief er total tief und der Boot drohte zu sinken und die Jünger schrien um ihr Leben. Hey, juckt dich das nicht, dass wir gerade sterben? Wach doch auf, du bist doch der, mach irgendetwas. Hey, er schlief. Die Jünger schrie, warum? A, er wusste, er ist Sohn Gottes. B, er wusste, ich kam nicht, um zu sinken, und ich kam, um zu retten. Er wusste, in diesem Schiff wird er nicht sterben. Er wusste, ich laufe übers Wasser und mir passiert nichts. Identität und Auftrag waren klar definiert. Er wusste ganz genau. Und dann habe ich mir auch gefragt, hey, gab es bei Jesus Situationen, wo auch entscheiden müsste, ich mache weiter? Natürlich gab diese Situationen. Ich möchte gerne ein paar von euch, ein paar von diesen Situationen ganz, ganz kurz mal im Blick schauen. Von Lukas 4, die ganze Story geht 16 bis 30. Ich habe nur mir zwei ausgepickt, nämlich die Verse 29, 30. Wütend sprangen sie auf. Okay, lass mich euch ein bisschen Hintergrund geben. Es geht darum, Jesus geht in der Synagoge in Nazareth. Ihm wurde die Tora-Schriftrolle vorgeschoben und er öffnet auf Jesaja und er sucht sich einen Vers aus und er liest, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt und gesandt, die Armen die gute Botschaft zu verkündigen, die Gekidnappten in Freiheit zu rufen und so weiter. Und dann sagt er im Anschluss, und das würde heute vor euren Ohren und Augen erfüllt, was der Prophetin sagt. Ja? Und dann dann waren die Menschen etwas unruhig geworden. Und dann hat er noch eine Schippe obendrauf gelegt, wieso er weiß, wer er war, er weiß, was sein Auftrag ist. Und dann vergleicht er sich mit den Inakzeptanz. Er sagt, hey, ich bin aus Nazareth und welcher Prophet ist in seiner Heimat willkommen? Und dann sagt er, schau mal bei Elia, das war genau das Gleiche. Schau mal bei Elisa, das war genau das Gleiche. Und ich sage euch, er sagte auch, ja, so ist auch der Sohn der Menschensohn. Also er verglich sich mit Gott. Und er hat gesagt, Gott ist mein Vater. Und die Wut hatte kein Grenzen mehr von diesen Menschen. Und sie schoben Jesus raus aus dem Synagoge und wollten ihn eigentlich vernichten. Wütend sprangen sie auf und schleppten Jesus aus der Stadt hinaus bis zum Steilhang des Berges, auf dem die Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihm hinterstoßen. Heftig. Die sind echt brutal. Ich komme übrigens auch aus Nazareth. Doch Jesus, also komm nicht in meiner Nähe, okay? Ich beherrsche dieses Kunst. Schubsen. Nein. Doch Jesus ging mitten durch die aufgebrachte Volksmenge hindurch und zog weiter, ohne dass jemand ihn aufhielt. Mamma mia! Wow! Einer gegen alle und alles. Er predigt, er behauptete, er sagte, ich bin es. Ich bin dieser Prophet, dieses Messias. Warum? Identität und Auftrag geklärt. Sie sagen, hey, komm, das reicht uns, was du da veranstaltest, wir schmeißen dich hier weg. Und er sagt, okay, let's run. Der geht mit denen raus, aber was macht er? Er lässt sich nicht beeindrucken. Er läuft mitten in die Volksmenge und sagt, hey Leute, fass mich nicht an. Ihr könnt schubsen, ich kann vernichten. Lass uns lieber. Lass uns lieb zueinander sein. Und er läuft durch diese Krise durch und geht weg. Ich habe zwei Bilder mitgebracht. Das ist dieses Berg in der Nähe von Nazareth, das entstand in einer meiner Israel-Reisen. Hinter mir ist die Jezreel-Ebene. Hinter uns, also hinter diese Leute, die mit mir in Israel, ist die Stadt Nazareth. Hast du jemanden erkannt? Und dort habe ich das auch gepredigt. Ich erzähle den Leuten, was passiert. Und da sieht auch die Stelle so aus. Also wir saßen mit dem Rücken zu diesem Baum in dem Bild davor. Und denke ich, hey, was passiert, wenn dich kriselt? Kannst du aufstehen und durch die Menge durchgehen? Bist du Kopf? Hast du den Mut, aufzustehen und durchzugehen? Weißt du, wie viel die Menschenmenge ihm gedrängt hat? Aber er ist Kopf und er geht durch. Und ich glaube, es ist eine Entscheidung, durchgehen zu wollen. Es ist eine Entscheidung, ich lasse mich nicht beeindrucken. Es ist eine Entscheidung, nicht sacken zu lassen. Es ist eine Entscheidung, vorwärts zu gehen. Gab es noch ein paar anderen? Jesus wurde gemobbt in Markus 3, 21 und 22. Er wurde von seinen eigenen Leuten in der eigenen Stadt, er hat seinen Herrn verloren. Sein Verstand verloren. Wieso? Weil er hat so viel gedient, dass er und seine Jünger keine Zeit mehr hatten, zum Essen zu gehen. Und sagt, hey, der hat seinen Verstand verloren. Gemobbt total. Von den Priestern gleich danach, weil er so viele Menschen befreit hat. Oh, der ist dämonisiert. Und weil er die Macht von dem höchsten Dämon bekommen hat, kann er Dämonen austreiben. Dass er sagt, hey Leute, welches Königreich, wenn er sich in sich spaltet, hat Halt. Nichts. Zusammenhalt macht den Weg. Und wie kann ich im Namen von dir, wenn ich Dämon bin, werde ich Dämonen reinrufen und nicht draus treiben. Das geht einfach nicht. Voll durch. Weiterhin die Krisen von Jesus. Er wurde von seinen eigenen Vertrauten verkauft, verleugnet und verlassen. Hat er alles durchgemacht? Doch, er gab nie auf. Warum? Identität und Auftrag waren klar. Identität und Auftrag waren klar. Mein Freund, wenn du eine Krise bewältigen willst, ohne dass dein Auftrag und deine Identität dir klar sind, glaub mir, das wird echt schwierig. Das wird richtig, richtig, richtig schwierig. Du musst verstehen, du bist bevollmächtigt. Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben, darum geht. Jesus hat gebetet, Johannes 17, Vater, wie du mich gesandt hast in dieser Welt, so sende ich sie in dieser Welt. Und dann denke ich, okay, Gott, der Vater, wie hast du Jesus in dieser Welt gesandt? Nicht er, bevor er Jesus gesalbt und bevollmächtigt und richtig stark gemacht hat, dann sandte er. Und wenn du denkst, dass Jesus dich beruft, dass Gott dich beruft, dann wird Gott dich nicht kraftlos irgendwo schicken, sondern der wird dich salben, stärken, Kraft geben, Fähigkeiten geben, die du brauchst, damit du das tust, was er will, dass du tust. Das ist Identität und Berufung. Halleluja. Wow. Das ist Identität und Berufung, Freunde. Er gab nicht auf. Wieso? Pass auf, lass uns nochmal Richtung Ende kommen. Doch, er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Das war seine Stärke. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Halleluja. Mein Freund, wenn du denkst, Jesus fühlt deine Schmerzen nicht, wir haben gelesen, er wurde auch durch Schmerzen versucht. Er wurde von Freunden verlassen, gehänselt, verkauft, verleugnet. Seine Stadt hat ihn nicht akzeptiert. Also Ablehnung, Mobbing, bis das nimmer geht. Schläge und Verhöhnung, bis das nimmer geht. Also ich weiß es nicht, manchmal geht es uns vielleicht zu dreckig, oder? Aber so dreckig für Jesus ging es keiner von uns, sage ich mal an dieser Stelle, Gott sei Dank. Und trotzdem ließ er sich nicht beirren. Und ist einfach durchgezogen und sagt, hey, wir haben keinen hohen Priester, wir haben keinen Gott, der nicht fähig ist, Mitleid mit uns zu haben. Hey, hast du dir mal, überlegst dir, Jesus hat Mitleid mit dir. Jesus fühlt, was du fühlst. Warum? Er hat selber an seinen eigenen Leib versucht, geschmeckt. Nur wir schwächeln, er blieb ohne Schuld. Wow, Jesus hat Mitgefühl, ist ein Compassioner, ein Mitfühler. Er fühlt mit dir, er fühlt mit uns, er fühlt deinen Schmerz. Und deswegen ist er auch fähig, uns Gnade zu geben, wenn wir Gnade brauchen. Diese Entschiedenheit muss aus der Identität kommen. Ich bin begnadet, Gott ist mir gnädig. Ich gehe zu Gottes Gnadenthron und ich empfange und bekomme Gnade und Barmherzigkeit in meiner Krise. Deswegen die erste Entscheidung, die man trifft, um weiterzumachen, ist, ich gehe zu Jesus. Ich gehe zu dem Gnadenthron, um Gnade zu empfangen. Halleluja. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht. Ich fand es so geil, dass ich das nicht lassen konnte. Das Leben kann nur rückwärts betrachtet verstanden werden, aber muss vorwärts gelebt werden. Bevor wir zum Ministry Time gehen, möchte ich dir noch ein paar Tipps geben. Schlag nicht zurück. Bewahre die Ruhe, glaub mir. Wenn du in einer Krise bist, wenn Menschen dir Unrecht tun, schlag einfach nicht zurück. Weil Gottes Hand viel mächtiger ist als deine. Und wenn er schlägt, Mama mia, Mama mia. Sag Gott, ich segne die Menschen, ich lege sie dir in deine Hand. Wünsch ihnen nicht Gottes Rache, sonst kommt das auf dich. Segne die Menschen, sag Herr, ich segne sie, ich lege sie dir in deine Hände. Ich sage dir eins, so böse, es hört sich vielleicht ein bisschen böse an, aber dann wird Gottes Besen sowas von aktiv in dein Leben. Da werden Menschen links und rechts gefegt werden. Und Gott bringt dich durch. So schlag nicht zurück. Die Liebe bewahren. Weißt du, ein Pastor ist letzte Woche in die Kritik geraten und die wird gerade niedergeschmettert auf Facebook und Co., weil er gesagt hat, ja, wir müssen auch die ISIS-Kämpfer lieben. Überleg dir mal, lieb deinen Feind wie dich selbst. Nizza und Lyon werden Gläubige in der Kirche, also erstmal Nizza, die Schlachtung von drei Menschen. Gestern wurde in Lyon ein Priester angeschossen von einem Islamisten. Lieb mal diese Islamisten. Das ist die höchste Stufe der Liebe. Aber die ist nicht neu, weil Jesus uns sie am Kreuz gezeigt hat. Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie gerade tun. Und Todesstraffling neben ihm, gedenke meiner, wenn du in dein Himmelreich kommst, heute, ich nehme dich gerne mit. Komm, du hast es zwar verdient, hier zu sterben, aber meine Liebe ist größer als deine Schuld, so bewahre die Liebe. Nein zur Entmutigung sagen. Klar, wir brauchen manchmal Zeit zum Trauern, manchmal brauchen wir Zeit, um gewisse Erlebnisse zu verarbeiten, manchmal brauchen wir Zeit, um überhaupt gewisse Schicksalsschläge zu verstehen. Und die Zeit müssen wir uns nehmen, definitiv. Aber wir lassen uns deswegen nicht entmutigen, runterkriegen, deprimieren. Ja, Zeit nehmen, um zu verstehen, aber nicht auf ewig. Lass dich nicht von diesen Situationen führen. Dann objektiv und sachlich bleiben, das ist eine der schwierigsten Sachen, die wir tun. Wenn einer Bedeutung, ein Mensch kommt und sagt, Timmy, du bist doof. Okay, ich bin objektiv und sachlich. Warum sagt er mir, Timmy, du bist doof? Dann entdecke ich, dass er 3 Schrauben weniger hat. Warum, weiß ich auch nicht. Also, es hat keine Bedeutung für mein Leben, wenn ein Mann mit 3 Schrauben weniger mir sagt, ich bin doof. Simpel. Ich werde mich eher fragen, Timmy, was würde Jesus dir sagen? Er sagt, okay, Timmy, du bist zwar mangelhaft, aber ich nenne dich mein Kind, mein Hausgenosse, ein heiliges Geschlecht, ein König und Priester. Und ich, yo, more, Jesus, give me. I want to have it all. I want to have it now. Halleluja. Hey, das gefällt mir doch besser, als du bist doof, oder? Und deswegen bewerte mal, frag dich selber, warum wird das mir behauptet? Und das letzte, Veränderungsbereitschaft anstreben. Bevor wir zu Ministry Time gehen, bitte lasst mich euch mal ein Geheimnis aller Geheimnisse verraten. Besonderes Ehepaare. Ehepaare, hör mal ganz gut zu, das kann deine Ehe retten heute Morgen. Die größte Ehefehler, die Eheleute machen, ich erwarte immer, dass meine Frau sich verändert. Ich erwarte immer von meinem Mann, dass er sich verändert. Ich habe eine sehr schlechte Nachricht. Wenn du das erwartest, wird null Veränderung geben in deine Beziehung. Versprochen. Hoch und heilig versprochen. Weil du deinen Ehepartner nicht verändern kannst und dein Ehepartner auf deine Wünsche will sich auch nicht verändern. Aber du kannst dich selbst verändern. Ich kann auch meine Frau nicht verändern, tut mir leid. Aber ich kann mein Verhalten so verändern, dass mein veränderter Verhalten Einfluss hat auf das Verhalten meiner Frau. Kommt das an? Ich kann meine Denkart und Weise, meine Verhaltensart und Weise so verändern, dass Menschen mich lieben. Einer hat mir einmal gesagt, Timmy, wenn alle sagen, du bist doof, dann verhalte dich so, dass kein Mensch glauben kann, dass du doof bist. Ich kann nur an mich selbst arbeiten, versteht ihr? Ich kann auch meine Kinder prägen, aber nicht verändern. Ich kann sie belehren, aber sie müssen selber auch in diesem jungen Alter Entscheidungen treffen. Glaub mir, du kannst dein Gegenüber nicht verändern, aber ändere du dein Reden, dann verarbeite an dir selbst. Das ist eine Entscheidung. Freunde, alles ist eine Entscheidung. Letzte Woche hatten wir ein ältesten Treffen und wir saßen da zu dritt bei mir hier im Büro und mir ging es von einem Grund ein bisschen schlecht und ich hatte eigentlich keinen Bock gehabt, irgendwas zu tun, ganz ehrlich. Und wir beginnen immer unsere ältesten Gespräche und Teamtreffen mit einem Lobpreis und Gebetszeit, 20 Minuten bis eine halbe Stunde und Gottes Gegenwart kommt und so. Und dann habe ich die Jungs angeschaut, habe dem Benny die Gitarre in der Hand gedrückt und gesagt, hey, pass auf, Lobpreis ist eine Entscheidung. Die wussten beide nicht, warum ich das sage. Und habe gesagt, ich entscheide mich jetzt für Lobpreis. Ich möchte mit euch jetzt Gott loben und preisen. Und sobald bin ich anfing, Gitarre zu wissen, da kam Gottes heftige Gegenwart auf mich. Ich habe so heftig gespürt. Und dann konnte ich Gott von ganzem Herzen, Lobpreis ist eine Entscheidung. Mitten in der Krise aufzustehen und zu loben und ist eine Entscheidung. Deswegen, ich weiß, ich habe heute zu lang gepredigt, aber ich habe gesagt, Herr, ich möchte heute Morgen 1 von 2 Wunder erleben. Entweder der erste Wunder, dass ich nur 20 Minuten in der Tat predige und der Wunder 2, dass ich sehe, dass die Connect Church 3 Stunden am Stück eine Predigt hört. Und wir nähern uns der zweite Wunder. Okay, ein paar Fragen zum Nachdenken und dann werden wir einfach miteinander, alter Schwede. habe ich nicht gespürt. Das hat, also mir hat es Spaß gemacht. Wie geht's euch? Halleluja. Okay, wer bestimmt meine Identität im Alltag? Wie bestimmt das? Ist mir meine Identität bewusst? Bestimmt das mein Alltag überhaupt? Wozu lebe ich? Welche Ziele habe ich im Leben? Ist das mir bewusst? Das sind die Fragen zum Nachdenken. Und die dritte ist eine Aufforderung. An dieser Stelle möchte ich heute die Entscheidung treffen, ich mache weiter. Und wisst ihr was, weil ihr so lieb seid, mache ich jetzt ein Amen. Ich mache weiter. Können wir zusammen aufstehen? Ich möchte gerne kurz mit uns beten und dann schmeiß mal dein Uhr weg. Lass dein Uhr dich heute nicht stressen. Die stresst mich. Diese Uhr stresst einfach, wenn ich sehe, wie die Zeit läuft. Dann bin ich gestresst. Lass dich nicht stressen. Nicht gut. Möchte dich heute ermutigen, so eine Entscheidung zu treffen. Ich mache weiter. Möchte dich ermutigen, wo du resigniert hast, wo du vielleicht Hoffnung aufgegeben hast, wo du vielleicht nicht weiter weißt, komm zu Jesus. Und sag, okay, ich komme zu deinem Gnadenthron her, weil du fähig bist, Mitleid mit mir zu haben und mir Gnade und Barmherzigkeit zu geben. Jesus, ich möchte meine Identität wieder entdecken. Wenn du deine Identität nicht weißt, wenn du nicht weißt, was das bedeutet überhaupt, dass du ein Kind Gottes bist, sehr schwierig im Glauben zu wachsen. Sag, Jesus, du offenbarst das mir in meinem Herzen. Sag einfach, Jesus, ich brauche heute Offenbarung. Weißt du, Erkenntnisse, Wissenschaft, das geht in den Kopf hier rein. Und das kannst du durch Lesen bekommen. Aber die Offenbarung, die kannst du nirgendwo lesen. Offenbarung passiert hier im Herzen und allein durch den Heiligen Geist. Der muss das tun. Dringend. Und wenn du so eine Offenbarung brauchst, Gottes Liebe zu dir, Gottes Anerkennung zu dir, Gottes Heilung, Gottes Geschenke. Ich möchte gerne für dich für Offenbarung heute beten. Öffne einfach dein Herz dafür. Dann sag, Jesus, ich brauche diese Offenbarung. Wenn du es mir nicht sagst, wenn du es nicht mir bestätigst, Herr, dann kann ich lesen, so viel ich will. Das bleibt nur eine Information. Aber ich brauche eine Offenbarung, keine Information. Ich brauche eine Erleuchtung meines Herzens und nicht Belehrung von irgendeiner oben herab. Können wir unsere Hände erheben vor Gottes Thron und sagen, Gott, wir kommen jetzt vor deinen Gnadenthron, Herr. Wir kommen vor deinen Gnadenthron, Jesus. Wir kommen zu dir und wir wissen, Herr, du bist ein guter Gott. Herr, wir kommen zu dir und wir wissen, du hast uns berufen, du hast uns Kinder genannt, du hast uns bestätigt, Herr. Wow, glory Jesus. Ich möchte dich ermutigen, in Stille diese Gottesstimme zu hören. Hey, du bist mein geliebter Sohn. Ich habe dich je geliebt, noch bevor du entstanden bist. Im Mutterleib habe ich dich geformt und geliebt und geheiligt. Wow. Vater, gib du diese Offenbarung, deine Liebe, deine Selbst, deine Person. Jesus, 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 Jesus. More, Lord, more, 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 more. Heiliger Geist, fließ, 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 fließ. Mehr, 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 mehr. Danke, danke, danke. Vater, du gibst Offenbarung, du gibst Offenbarung. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Die geistlichen Augen werden geöffnet in dieser Sekunde im Namen Jesu. Im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Halleluja, fließ, Heiliger Geist. Danke, Herr. More Jesus, more Jesus.